Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Wer über 25 Jahre in einem Unternehmen wirkt, prägt mehr als nur Produkte. Er prägt Denken, Zusammenarbeit und Haltung. Unser heutiger Gast beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage, wie sich hochkomplexe Logistikprozesse durch intelligente Softwarelösungen einfacher, klarer und wirkungsvoller gestalten lassen. Dabei treibt ihn nicht nur Technologie an, sondern vor allem das Zusammenspiel von Kunden, Projektarbeit und einem überzeugenden Werteversprechen im Vertrieb. Seine zweite große Leidenschaft, Führung und Organisation. Also die Frage, wie Unternehmen Räume schaffen, in denen Menschen gemeinsam exzellente Ergebnisse erzielen, mit Begeisterung und echter Freude an der Zusammenarbeit. Mein heutiger Gast, herzlich willkommen, Matthias Kies. Matthias, wenn Führung eine Kernkompetenz sein soll, warum tun wir dann oft alles dafür, Verantwortung klein zu halten? Ist unser Führungsverständnis vielleicht noch viel stärker von Hierarchie geprägt, als wir eigentlich zugeben wollen?
Ja, da kann schon was Wahres dran sein. Hierarchie spielt immer irgendwo eine Rolle, ne? Hat da auch immer eine wesentliche Rolle gespielt, wie Wirtschaften und Industrie und vielleicht aber auch Vereine oder Ähnliches erfolgreich waren auch in der Vergangenheit. Also es hat ja immer auch einen Nutzen gehabt, warum das so organisiert ist, so hierarchisch. Und das hat immer einen positiven Beitrag geleistet. Und wenn natürlich die Erfolgsmodelle da sind, die man gerne wiederholen möchte oder nutzen möchte, dann lehnt man sich gerne auch an die an. Deswegen glaube ich, dass Hierarchie schon noch sehr unser Verständnis von Führung auch prägt. Ich glaube aber gleichwohl, dass darin auch ein Trugschluss, vielleicht nicht, aber ein Fehlschluss drin liegt, dass dieses Modell, das bis hierher gut getragen hat, auch in die Zukunft gut trägt. Ich glaube, man muss das einfach auch ein bisschen justieren und vielleicht neu ordnen und der Hierarchie ihren Platz lassen. Die hat ihre Berechtigung, aber vielleicht ergänzen um anderes. Und da sind wir bei dem Thema, wenn man Verantwortung größer macht für andere, heißt es Mut zu haben und dann heißt es vielleicht auch, die Hierarchie anders zu interpretieren, als sie eben heute vielerorts interpretiert wird, ja.
Wie interpretierst beziehungsweise wie definierst du denn für dich Hierarchie?
Hierarchie ist für mich etwas, was sehr klar an Compliance, an Regulatorik gekoppelt ist. Ja, ich brauche das vor allem, um in einem System, wie wir es in der Industrie, in der Wirtschaft, sagen wir mal so, in der Wirtschaft, aber auch vielleicht auf politischer Ebene als Gesellschaft haben, damit solche große Zusammenschlüsse von Menschen auch funktionieren können, ja. Also das ist, glaube ich, schon notwendig. Dann braucht es gewisse Regelungen. Es braucht gewisse Klarheit. Wer trägt die Verantwortung? Also wer hat diese juristische Verantwortung im Zweifelsfall auch dafür? Ne? Und wen, also an wen kann man das auch adressieren? Ich glaube, dafür braucht es Hierarchie schon. Auch in Unternehmen, ganz klar. Am Ende müssen da welche stehen, die, wenn es eng wird, ne, die Verantwortung übernehmen und auch belangt werden können, ja. Aber das ist halt nur ein Teil von Unternehmenserfolgsorganisationen. Man braucht eigentlich etwas darüber hinausgehendes. Heute umso mehr vielleicht als in den 70er Jahren oder in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja.
Was ist denn da aus deiner Sicht, Matthias, und du bist ja jetzt auch in verantwortungsvoller Position als Geschäftsführer schon jahrelang unterwegs und du kannst das, glaube ich, auch auf der Zeitleiste ein Stück weit auch beobachtbar machen für unsere Community. Was hat sich denn da, kann man das greifen, was sich in den letzten vielleicht 20, vielleicht 30 Jahren auch da ein Stück weit verändert hat in den Unternehmen? Ohne dass wir jetzt sagen, huch, es gibt die Gen Z und es gibt die Babyboomer.
Ja. Ich glaube, das Zeitfenster ist so die letzten 40 Jahre tatsächlich, ja. Und das ist, glaube ich, dass ich da in Betracht ziehen würde. Also mit ausgehenden 80er Jahren, ne? Das sind ja jetzt 40. Und ich würde den Fokus gar nicht so sehr auf die Unternehmen lenken und auf die Menschen in den Unternehmen. Da hat sich vielleicht gar nicht, also die Veränderung kommt nicht aus dieser Ecke, ja. Oder nur teilweise. Indirekt. Die Veränderung kommt im Wesentlichen daraus, dass die Welt, das, was wir als Umgebung wahrnehmen, eine viel höhere Dynamik entwickelt hat. Ja. Das hat viel mit Globalisierung zu tun, mit technischem Fortschritt. Also Wissen ist auf einmal überall verfügbar. Und Waren und Güter sind überall verfügbar. Das heißt, man hat sozusagen immer seinen geschlossenen Safe Space, seinen Kosmos als Gesellschaft, genauso wenig wie als Unternehmen. Und diese höhere Dynamik sorgt dafür, dass ich anders mit dieser Umwelt umgehen muss. Ich muss also ergänzen zu dem, was ich über 4 Jahre erfolgreich getan habe, andere Handwerkszeuge mir schaffen. Wir sagen da immer, dass es, also wir unterscheiden es gerne in zwei Welten, einmal in so eine blaue Welt und in eine rote Welt. Da gibt es ja auch Lektüre dazu, das haben wir uns jetzt selber ausgedacht. Da gibt es systemtheoretische Betrachtungen ganz viele, die sich damit beschäftigen ja auch. Und ich würde das als auch bestätigen, und weil ich es genauso wahrnehme. Dynamik entstand in den späten 80er Jahren in diesen ganzen Märkten und dieser ganzen gesellschaftlichen Sicht. Und jetzt braucht man etwas, das mit dieser Dynamik umgehen kann. Klassische Hierarchie, Management, Steuerung kann mit sehr wenig dynamischen Umgebungen super umgehen. Das ist bestens geeignet für klare, planbare Dinge. Ja. Sobald Überraschung dazukommt, hilft mir der Plan halt nichts mehr. Und diese Situation ist häufiger geworden und deswegen müssen Gesellschaften und Unternehmen mit dieser Dynamik umgehen. Und da kommt eben eine andere Interpretation von Führung ins Spiel. Man muss Führung da anders leben können, ja.
Wie lebst du das auch in deiner Rolle vor? Wie habt ihr euch bei deiner Organisation auch an dieses Thema herangerobbt und findet das überhaupt irgendein Ende?
Nee, also ich glaube, am Ende findet es nicht. Ich glaube, dass halt die Transformation in die nächste Generation von Umgebungswelt schon wieder stattfindet. Ich glaube, im Moment mehr denn je, weil durch KI und durch geopolitische Dinge auch durch den Klimawandel Dinge noch viel stärker und schneller in Bewegung sind. Also ein Ende gibt's nicht, um mal mit dem Schluss deiner Frage anzufangen. Ja. Kurz drauf zu gehen, wie gehe ich damit um, wie gehen wir bei AIB da damit um? Also wir haben uns beständig mit dieser Fragestellung beschäftigt, ja. Oder wir haben irgendwann, beständig, klingt so, wie wenn wir das schon immer getan hätten. Wir haben irgendwann erkannt, dass das wichtig ist und haben uns angefangen, damit zu beschäftigen und haben das in unser, wie wir Dinge tun, einfach mit eingebaut, ja. Wir haben gesagt, wir müssen uns auch beständig damit beschäftigen, ja. Also es gibt nicht irgendwie jetzt mal diesen Change, diese Aktion, jetzt machen wir mal nicht nur Management, sondern auch Führung, ja, und dann ist wieder gut für eine Weile, sondern das ist ein kontinuierliches Dranbleiben, immer wieder bewerten, ist diese Mischung an Vorgehensmodellen, an Führungsszenarien, an Management, an Prozessen, aber auch vielleicht an Prinzipien, ist das konsistent, passt zu denen, dass wir auch erfolgreich sein können. Und für mich ganz konkret heißt es natürlich, dass ich versuche, ne, und ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr bei AIB, die das versuchen, immer wieder auf diese Situation neu einzugehen, immer wieder auch kritisch sich selbst zu fragen, mache ich es eigentlich noch richtig, mache ich es noch gut, was könnte ich anders machen und besser machen, welche Erwartungshaltungen haben wir von Kunden, von der Gesellschaft, aber auch von den Mitarbeitenden natürlich, ne, damit das gut gelingt, was wir da tun, ja.
Das heißt, ihr holt euch da auch tatsächlich multiperspektivisch immer wieder Impulse auch rein, um dieses gemeinsame Führungsverständnis dann auch durchaus zu adjustieren, weil ich glaube, das, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ist ja auch, dass diese Dynamik, von der du gesprochen hast, die vielleicht Ende der 80er angefangen hat, kann ich schwer bewerten, weil ich Mitte der 80er geboren worden bin und dann auch nicht im Führungsverständnis drin war. Ich kann eher so die 2010er und jetzt die 2020er ein Stück weit aus meiner Brille heraus auch mit beobachtbar machen. Aber gerade diese Umfelddynamiken, gefühlt sind die ja noch dynamischer geworden, oder?
Gefühlt ist es so, ja. Ich glaube, in Realität ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, wie man es oft gemacht hat auch, ja. Ich würde da auch gerne für einen guten Grad Gelassenheit werben, weil man kann alles verargumentieren, es wird alles immer schneller, es wird alles immer schlimmer, immer dramatischer. Natürlich, es wird, ja, Aber wenn man sich das mit so Superlativen überhöht, dann verliert man auch die Handlungsfähigkeit, weil man sich irgendwann dahin ergibt und sagt, das kann man doch gar nicht mehr beherrschen. Ja. Und ich finde schon, dass wir, weil wir eine spannende Spezies sind, wir Menschen, vieles können, wenn wir es uns nur zutrauen und wenn wir auch uns nicht erdrücken lassen von einer Zuspitzung, ja.
Ja.
So, das war jetzt irgendwie abgebogen von der Frage so ein bisschen. Aber ja, es ist in den letzten Jahren nochmal intensiver geworden. Ich glaube schon, dass, wie ich es vorhin sagte, auch dieses Verfügbarkeit von Wissen macht viel aus. Internet hat da viel ausgemacht. Social Media macht viel aus. Man wird viel, es hat mehr Taktung, mehr Geschwindigkeit. Das hat mehr Tiefe, wenn man möchte. Ja, also man kann auch sich gut informieren und besser informieren. Und das verleitet aber auch zu viel, sag ich mal, dünnerer Beschäftigung damit, weil man auch viel schneller mit auch von der ganz dünnen oberen Ebene bleibt und davon getriggert wird, ja.
Matthias, gehst du mit mir mit meiner These? Das ist etwas, das ich Ende letzten Jahres aufgestellt habe, so als, ja, ich weiß nicht, so als Zusammenfassung von irgendwie gefühlt 250.000 Podcast-Episoden, dass wir tatsächlich kein Erkenntnis- oder Wissensproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Gehst du da mit dieser These oder würdest du die widerlegen?
Ich würde mal sagen halb, ja. Also ich glaube, wir wissen sehr viel. Wir haben eigentlich auch viel Erkenntnis dazu, ja. Wir haben an manchen Stellen ein zu schnelles Abbiegen und glauben, dass wir es genügend gut verstanden haben. Ja, von dem her glaube ich, es gibt schon auch noch ein Erkenntnisproblem, ja, ein Verstehenproblem. Aber es ist viel weniger das Verstehen vielleicht ist als das Können. Und wahrscheinlich ist das auch das, was du mit Umsetzung meinst. Ne? Zwischen Wissen und Können liegt halt, da liegt was dazwischen. Ja, ich weiß, wie man ein Klavier bedient. Ja, ich kann das. Ja. Also ich kann auf dem Klavier Tasten drücken und ich kann da Akkorde spielen, das kann ich, ja. Aber ich kann kein Konzert spielen. Und dieser Unterschied zwischen Wissen, ich weiß, wie es geht, aber ich kann etwas damit auch machen, was andere begeistert oder was notwendig ist, da liegt ein großer Unterschied. Und da glaube ich, da ist auch noch Nachholbedarf, ja. Es geht mehr um Üben, Machen und das Wissen in Anwendung bringen, als wie ein weiteres Wissen zu schaffen. Von dem her gehe ich dann doch mit einer These, ja. Es ist mehr, also im besten Sinne des agilen Manifests, es ist mehr das Thema Umsetzung und weniger das Thema Wissen.
Ja, genau. Und ich glaube, Erkenntnisreife, das ist auch etwas sehr, ja, ich glaube, das haben wir alle noch nicht so bis in die Endausbaustufe, ne? Aber diese These oder dieses Zitat geht dann mehr oder weniger auch in die Richtung, so nach dem Motto, ja, wir haben das Wissen, überall ist Knowledge ohne Ende, ne? Also wir können uns diese Dinge, ob jetzt paid oder nicht paid, wir können uns die Sachen wirklich in relativ kurzer Zeit, können wir uns das ziehen. Wir müssen dafür Zeit investieren, die wir auf der anderen Seite aber nicht investieren wollen oder haben, weil wir im Arbeitsalltag dann doch relativ zügig mit vielen Drucksituationen belastet sind und dann eben nicht mal rausgehen aus dieser Situation und sagen so, und jetzt nehme ich mir mal fokussiert montags bis freitags eine halbe Stunde morgens und mache mal jetzt diesen, keine Ahnung, Kurs zum Thema XY durch, um einfach mich selber auf dieses Thema einzustellen, um dann eben nicht dünn rauszugehen und oberflächlich, ne?
Ja. Genau, ja. Und am Ende ist es ja die Kernkompetenz für Führung ist, diese Entscheidung zu treffen. Ich lasse jetzt das Dringende liegen. Ja? Ich weiß, ich müsste jetzt diese Mail schreiben. Ich weiß, ich müsste jetzt das tun und ich muss es auch in dieser Woche noch tun. Ich tue es aber jetzt nicht als erstes, sondern ich nehme mir die Zeit, ja, um das Wesentliche erstmal zu tun. Ja, oder für das Wesentliche etwas zu tun, ja. Ja. Nämlich mal nachzudenken, mal sich zurückzunehmen und an sich zu arbeiten, damit diese Führungskraft dann auch an anderer Stelle klarer wird. Ja. Das ist ja ein Klassiker, dass man, wenn man auf irgendwas reagieren muss, vielleicht nicht gleich einfach aus der Hüfte heraus die Antwortmail schreibt, sondern sie einfach einmal setzen lässt und einmal nachdenkt und dann in Ruhe und mit Abstand auf etwas drauf guckt. Es kommt immer was Besseres raus und das gilt halt fürs Tagtägliche. Und gerade dann, wenn es mit Menschen zusammengeht, ne? Wie schnell kann man jemand mit einer schnellen, aus der Hüfte geschossenen Antwort, aus einer Meinung wirklich in die Bredouille bringen, weil der einfach frustriert ist da draußen? Und wie gut kann das sein, wenn das eine gut abgehangene, nachgedachte Antwort ist? Ja? Wie viel empowernder kann das sein? Wie viel nach vorne gerichtet kann es sein? Also wichtig, für mich wichtig, ich muss mir diese Freiräume schaffen und ich muss dann auch mutig sein, in Anführungszeichen, anderes für den Moment auszuhalten. Ich löse das jetzt nicht. Ich weiß, das muss gelöst werden und es wird mir Arbeit kosten, aber ich löse es jetzt nicht, weil sonst etwas anderes drunter leidet, ja.
Ja. Ja, ich glaube, da hast du einen sehr operativen Punkt auch getroffen, ne? Weil Mail oder One-Way-Communication, ne? Ganz egal, welches Medium das ist, erfüllt, es ist ja immer am Ende des Tages ein Stück weit ein Reizreaktionsmechanismus, ne? Ja. Oder dieses Spiel, ne? Und diese Spielregel, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich musste das auch am eigenen Leib wirklich lernen und machen und dann hilft mir es, wenn ich irgendwie eine Mail bekomme, auf die ich erstmal impulsiv, emotional reagiere, auf Antworten zu klicken, aber diese E-Mail gar nicht loszuschicken. Wie viel? Ich mache einmal im Monat, gucke ich mir dann meine Entwürfe durch und denke mir manchmal, alter Schwede, hast du da eine Scheiße reingeschrieben? Ja, das ist ja von Emotionen nur so durchsetzt. Was hat denn dich da überhaupt getriggert? Ne? Aber das bedarf natürlich auch einer gewissen Reife und ich glaube, man muss da auch durchaus mal den ein oder anderen Fehler geschehen lassen, passieren lassen. Ja. Und ich glaube, das ist dann wieder ein Stück weit die Brücke auch zu, ich sag mal, Rollen und Funktionen wie deiner als Geschäftsführer, diesen Raum dann auch zuzulassen. Du hast gerade Freiräume gesagt. Viele Organisationen, da lassen es die Führungskräfte ja gar nicht zu, dass so ein Wachstum, dass so eine Reife entsteht. Wie macht ihr das bei euch? Macht ihr das durch Workshops? Ist das Teil des Führungsverständnisses, die Leute auch mal Fehler machen zu lassen? Wie habt ihr das adressiert bei euch, Matthias?
Ja, das haben wir, also ist tatsächlich so, wir sind viel im Unternehmen, die Führungskräfte alle, ne, ob jetzt Managing Director oder Mitglied der Geschäftsleitung oder andere, die andere Führungsverantwortung haben. Bei uns ist es ja sehr weit verteilt, ja. Und wir sind viel im Unternehmen, viel mit den Menschen zusammen und versuchen genau in solchen Situationen dann eben auch klar zu machen, hey, pass auf, ich bin jetzt hier mit einem anderen Hut, ja. Ich bin jetzt nicht hier als Geschäftsführer, ja. So gut es eben geht, ja. Da muss man sich auch ehrlich machen, das geht natürlich nicht immer, ja, oder es bleibt immer so ein Rest übrig. Aber eben um klar zu machen, pass auf, wir knobeln an einem Thema rum, ja, und deine Meinung ist mindestens genauso gut wie meine hier drin, ja. Das ist wichtig, dass man das erlebbar macht. Und da nehmen wir uns viel vor, ja, wir sind da viel auf dieser Richtung so unterwegs. Wir wissen aber auch und wir sehen das und anerkennen das auch, dass es halt auch nicht immer geht, ja. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man auf der einen Seite den Anspruch formulieren muss, so zu sein, ja. Und immer damit konfrontiert wird, eigentlich wird man häufiger damit konfrontiert, wo es nicht geklappt hat, als wie wo es geklappt hat, ne. Es klappt in 90% der Situationen klappt's gut, ja.
Ja.
Und die 10%, in denen es nicht klappt, wo man halt doch dann aus Versehen oder halt wahrgenommen wird als der Chef, ja, wo man den Raum zumacht, ja, das passiert, ja. Diese 10% haben natürlich viel mehr Prominenz im Tagtäglichen und es gilt deswegen immer wieder drüber zu reden, zu sagen, hey, das war nicht gut, so war es nicht gemeint, so soll es auch nicht sein. Es passiert, ja, aber es ist nicht das Prinzip, nach dem wir agieren wollen, ja. Und so kannst du es dann auch sichtbar halten, ja, und wenn es sichtbar ist und die Leute sagen, nee, guck mal, ich habe es aber auch schon so erlebt, dann entsteht so ein Grundkonsens, ja, wo man sagt, okay, ja doch, das wird schon gelebt hier, ne, auch wenn es alle anerkennen, es passiert und es passiert immer wieder, dass es nicht so gelebt wird, wie es eigentlich auf dem Papier steht, ja.
Ja, und ich glaube, diese Klarheit darüber zu haben, dass das, für mich ist das umfassend mit einem Wort zu beschreiben und das ist Menschlichkeit, ne? Also, wir sind am Ende des Tages halt
noch nicht. Also wir sind vielleicht in manchen Themengebieten sind wir Maschinen. Wenn ich mir manche Sportler angucke, dann denke ich mir im übertragenen Sinne, ja. Freunde der Sonne, ist das eine Maschine, ne? Und Spaß beiseite. Ich glaube, dieses Thema Menschlichkeit, dass immer wieder diese 10 oder vielleicht sind es 20% negativen Führungsbeispiele, dass die mehr Raum bekommen als die positiven, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit generell, du hast es vorhin gesagt, Umfeldsystem geschuldet, ne? Weil diese only bad news are good news, das ist das, was von oben, von links und rechts immer wieder reinprasselt. Wenn wir auch in die Nachrichten schauen, sehen wir eigentlich nur Leid und Kriege, aber nicht das, was tagtäglich auf der ganzen Welt auch wirklich richtig, richtig cool funktioniert. Damit sage ich nicht, dass man Kriege und dieses ganze Leid ausblenden darf. Da muss dran gearbeitet werden und das tun ja auch viele verantwortungsvoll. Manchmal mehr, manchmal weniger. Die Diskussion will ich heute gar nicht aufmachen, auch nicht politisch, ja. Aber ich glaube, dass wir in unserem Führungsverständnis und Kosmos immer wieder uns darauf beruhen müssen, dass es doch die menschlichen Interaktionen sind, die es am Ende des Tages auch ausmachen, ne? Also wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die mir sagen, du Stefan, ich will meinen Job gar nicht wechseln, ich habe so eine tolle Führungskraft, dann frage ich auch nach, ja, warum denn, was ist denn so toll? Und oftmals sind es keine, wo ich denke, um Himmels Willen sind das jetzt global galaktische Themenfelder, die diese Führungskraft da bearbeitet, sondern das sind rein menschliche Züge, ne? Ein gutes Zuhören, die Meinung erstmal stehen lassen, nicht sofort bewerten. Das hatten wir vorhin bei der E-Mail auch schon so ein bisschen, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns, ob Führungskraft, ja oder nein, Ebene, Level in der Organisation, ganz egal. Ich glaube, das sollten wir uns alle auf die Fahne schreiben, weil dann kommt das ins Spiel, was du vorhin gesagt hast. Dann ist es vielleicht so eine gewisse heitere Gelassenheit vielleicht auch mit solchen Themenfeldern umzugehen. Und dann geht man damit, glaube ich, auch automatisch anders mit um.
Ja, unbedingt, ja. Ich habe zwei Worte in meinen Kopf gekommen, die ich da gern dran gehen würde. Das eine ist Reifegrad, ja. Ich glaube, das macht etwas aus, wie reif ist ein Unternehmen, wie reif ist eine Gesellschaft, dass sie zulässt, na, dass man nicht perfekt ist. Na. Und das kannst du erst mit einer gewissen Reife. Und es gilt auch, diese Reife herzustellen oder auch, dass sie hinzubewegen. Und das Zweite, was dazu beiträgt, ist das Wort Gelingen. Na, das ist ein ganz wichtiges für mich geworden in den letzten Monaten, Jahren. Lass uns drauf gucken, was uns gelingt, dieses Positive. Was haben wir erreicht? Was können wir uns noch vorstellen, was uns dem gelingen wird? Das muss im Zentrum stehen und nicht, oh Mist, da ist noch dieses Problem und ach Gott, das wird eh nicht, also, und da ist noch eine Krise und wie wird das alles? Das kann doch alles gar nicht. Nein, das darf man nicht ausblenden. Auch wie du es gesagt hast, Kriege und auch politisch und gesellschaftlich, ganz viele Punkte, die muss man natürlich adressieren. Aber wenn ich nur das mache, dann bin ich in so einer Runterspirale. Ich muss mich auf das Gelingen konzentrieren, was ist gut und auch einen Haken dran machen und sagen, yes, haben wir erreicht, super. Ne? Die Themen müssen Raum haben. Ja.
Und das ist jetzt nicht nur, dass das inhaltlich sehr wertvoll ist, was du uns an Erkenntnissen da mitbringst, Matthias, sondern auch sprachlich, ne? Dieses Gelingen. Ich bin da ein kleiner Nerd, was das angeht, ne? Aber Gelingen kommt von Gelücke, aus dem alten Hochdeutschen, glaube ich, irgendwie so. Und das ist ganz eng verbunden mit dem Wort Glück. Ja, also du bist ganz schnell, wenn etwas gelingt, bist du happy mit dem, was da gelingt. Ne? Aber dafür muss es halt auch Situationen geben, wo wir erkennen, oh, das ist mir jetzt nicht gelungen, aber ich darf's. Ja. Und da bin ich auch voll dabei und das unterschreibe ich immer. Man darf es nicht zu hoch bewerten und man darf es auch nicht konsequent, irgendwie, wenn einmal ein Fehler passiert ist, das so in den Mittelpunkt zu rücken, dass es gefühlt nichts anderes mehr gibt. Dann sind wir wieder bei diesem, wir stehen alle morgens auf mit einem gewissen Mindset, wir stehen alle morgens auf mit einem gewissen Energielevel. Meins ist manchmal echt extrem hoch, weil ich gut geschlafen habe, manchmal einfach nicht, weil ich zwei kleine Kinder habe und die Nächte teilweise scheiße sind. Das kommt vor. Und so ist das ja bei jedem super individuell, ne? Und da irgendwie wieder diese Empathie zu haben und diese Lust, das verstehen zu wollen, ich glaube, das macht am Ende des Tages wirklich dann auch Führung als Kernkompetenz, so wie wir es in der Einstiegsfrage auch formuliert haben, dann auch aus.
Ja, unbedingt, ja. Und gut schlafen ist übrigens ein wesentlicher Erfolgsfaktor, habe ich auch gelernt, ja. Oder andersrum gesagt, wer schlecht schläft, der hat es echt nicht leicht.
Das ist so. Und auch da, ne, finde ich, da kommt es nicht drauf an, ob es dann die 6, 7 oder 8 Stunden sind. Ich glaube, da können wir uns auch wieder auf Wissen beruhen, was es so gibt. Ne? Also es gibt, glaube ich, eine gewisse Mindestanzahl an Stunden und dann gibt es Tiefschlafphasen oder so. Ne? Aber ich bin beispielsweise derjenige, der auch trotz 2 Kids meistens morgens, so wie heute auch, um 5 Uhr morgens aufsteht, weil der Wecker klingelt. Ich bin meistens aber auch schon ein paar Minuten vorher wach. Mhm. Dafür geht bei mir abends das Energielevel, wenn ich nicht irgendwie beim Handball oder Fußball unterwegs bin, was selten vorkommt aktuell, dann gibt mir das wieder einen gewissen Push, ne? Aber so ticke ich halt und habe meinen Biorhythmus und den muss, glaube ich, jeder für sich auch ein bisschen in der Selbstwahrnehmung finden. Und das ist dann aber auch wieder für mich eine Form von Reifegrad, auch in Richtung, wie führe ich denn andere Menschen, ne? Um das auch verstehen zu können, dass manche, ich habe Kumpels, die brauchst du morgens vor 10 Uhr nicht ansprechen, hatte ich bei Mitarbeitenden auch. Das musste ich aber erst lernen.
Ja, genau. Also übrigens, da vielleicht noch ein Gedanke dazu. Da habe ich mit dem Thema Achtsamkeit ja auch so mein Learning drin. Ja, also viele konnotieren dieses Achtsamkeitsthema ganz stark mit, ich muss auf mich achten. Ja, das ist richtig, natürlich. Ne? Das sage ich, das ist Basis, ja. Achtsamkeit hat für mich aber noch viel mehr damit zu tun, bin ich achtsam für meine Umfelder, ne? Für die Menschen, die an mir da letztendlich dranhängen, ja. Sei es meine Familie, ne? Sind es meine Kollegen, ja? Sind es meine Freunde, whoever. Ne? Achtsamkeit hat einen viel stärkeren, muss einen viel stärkeren Anteil im Blickwinkel auf die anderen haben. Und es wird sehr, sehr stark gezogen. Achtsamkeit heißt, ich mache mein Wellbeing, steht im Mittelpunkt. Das ist wichtig, ja, ohne Frage. Aber Achtsamkeit muss nach außen wirken und das heißt, ich muss auf die anderen aufpassen. Ich muss achtsam für die anderen sein. Ja. Ja. Wird gerne in diesem ganzen New Work-Kontext ganz umgedreht behandelt und da bin ich ein bisschen allergisch inzwischen dagegen.
Ja, ja, da reagiere ich tatsächlich auch allergisch, wenn die Leute dann versuchen, auch diese Achtsamkeitsthematik irgendwie zu sehr ins Esoterische auch zu ziehen, was ja nichts anderes ist als nach innen gerichtet. Ne? Also, dass man da ein Stück weit mit sich selber anfängt und das auch wirklich beackert und macht und tut. Yes, in sämtlichen Formen. Ja. Wenn Menschen Klangschalen toll sind am Strand, bitte machen. Ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Für mich wäre es das jetzt nicht. Ne? Mein Kraftort ist eine Handballhalle oder ein Fußballstadion. So, da gehe ich alleine hin und die Leute denken sich, wie kannst du da entspannen? Da habe ich gesagt, ja, aber das ist eine Atmosphäre, die mir Energie gibt, die mir Kreativität gibt. Und dann gehe ich meistens beseelter raus als vorher. Aber das darf jeder für sich dann auch selber entscheiden. Aber wie du sagst, da gibt es halt auch noch diese andere Komponente, ne? Und das wirkt halt auch nur miteinander. Ansonsten, wenn das wieder losgelöst ist, bist du in einem Silo unterwegs und dann kann es, glaube ich, auch nicht wirklich funktionieren. Das so sind wir nicht gestrickt und gebaut.
Nee.
Wunderbar. Matthias, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, philosophieren könnten wir über diese Themen noch stundenlang weiter, aber jeder weiß, dass ich bei so 25 Minuten den Keil reinhaue. Aber ich danke dir sehr für deine Impulse, für deine Beobachtungen und freue mich, wenn wir dazu auch weiterhin im Austausch bleiben.
Sehr gerne. Ein schöner Austausch immer regt mich dann auch jetzt für den Tag an, über Dinge nachzudenken, die ich sonst nicht nachgedacht hätte. Und deswegen schätze ich es sehr, solche Diskussionen austauschen zu haben. Ja.
Wunderbar.
Das verändert mich. Ja.
Wunderbar. Da finden wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up, wir zwei. Ganz bestimmt.
Sehr gerne.
Dann am allerliebsten nicht virtuell, sondern wirklich mal live, vielleicht mit Lagerfeuer, weiß der Teufel wie oder am Strand, irgendwo so und dann nochmal diese Themenfelder vielleicht nochmal etwas intensiver beleuchten.
Ja. Genau, dann bringe ich die Gitarre mit und wir können anschließend noch ein kleines Lied zusammen singen.
Oh Gott, damit bringst du mich völlig aus der Comfortzone, aber ja, Challenge accepted.
Gut.
Klasse, Matthias, ich danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
Und hier der ja klar Umsetzungshack der Woche. Wir reden in Organisationen ständig über Probleme. Probleme hier, Probleme da. Probiere diese Woche doch mal was anderes aus. Stell deinem Team oder auch dir selber in einem Meeting nur eine einzige Frage. Was ist uns in den letzten 2 Wochen richtig gut gelungen? Nicht Probleme lösen, erstmal sichtbar machen, was so richtig gut funktioniert hat. Gute Führung heißt, nicht nur Krisen zu managen, sondern Gelingen zu verstärken. Das war eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Der Podcast für alle, die Organisationen wirklich besser machen wollen. Denn Wissen über gute Führung, klare Kommunikation und gesunde Zusammenarbeit gibt es genug. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und jetzt viel Freude beim Umsetzen.